Musk zieht sich nach einem Medienbericht als Berater von Präsident Trump zurück. Trump habe seinem innersten Beraterkreis bereits mitgeteilt, dass Musk in den kommenden Wochen ausscheiden werde. Das meldet das Magazin Politico. Es beruft sich auf Personen, die mit dem Fall vertraut sein sollen. Zentrale Aufgabe von Musk als Trump-Berater war es, harte Sparmaßnahmen bei US-Behörden umzusetzen. Tausende Mitarbeiter wurden bereits entlassen. Nach dem schweren Erdbeben in Myanmar mit tausenden Toten und Verletzten hat die Militärregierung eine dreiwöchige Waffenruhe ausgerufen. Dadurch solle die Hilfe für die Opfer erleichtert werden, hieß es. Unser Korrespondent für Myanmar, Maximilian Seib.
Es ist ein durchaus überraschender Schritt, den das Oberkommando des Militärs am Abend im Staatsfernsehen verkündet. In den vergangenen Tagen hatten bereits unterschiedliche Rebellengruppen erklärt, die Kämpfe ihrerseits vorerst einzustellen. Seitens der Militärjunta hieß es, die Rebellengruppen dürften keine Angriffe fahren, sich nicht organisieren oder ihr Territorium ausdehnen.
Die Ringbahnstrecke im Berliner Westen bleibt noch bis Ende April gesperrt. Das hat die Autobahn GmbH mitgeteilt. Die marode Autobahnbrücke über den S-Bahn-Schienen soll demnach abgerissen und nicht wie zunächst geplant gestützt werden. Gleichzeitig soll auch noch die sogenannte Westendbrücke abgerissen werden, die ebenfalls über die S-Bahn führt. Ihr Neubau war ohnehin geplant. Die Polizei hat im vergangenen Jahr mehr Gewalttaten erfasst als im Jahr davor. Die Zahl der Fälle ist laut Kriminalstatistik um 1,5% gestiegen und hat den höchsten Stand seit 2010 erreicht. Aus dem Hauptstadtstudio Oliver Neuroth.
Auffällig, die Zahl der tatverdächtigen Kinder ist gestiegen um 11%. Der Chef des Bundeskriminalamts Münch spricht von einer besorgniserregenden Entwicklung. Auch haben die Behörden mehr ausländische Tatverdächtige bei Gewalttaten erfasst, ein Plus von 7,5%. Die Macher der Statistik weisen aber darauf hin, dass auch der Anteil an Ausländern in der Bevölkerung gewachsen ist. Bundesinnenministerin Faeser kündigt an, null Toleranz bei Gewaltdelikten. Wer sich als Ausländer nicht an die Regeln halte, müsse gehen.
Die slowakische Regierung will 350 Bären töten lassen. Das hat das Kabinett von Ministerpräsident Fico beschlossen. Hintergrund ist der Tod eines 59-Jährigen. Seine Leiche wurde am Sonntag gefunden. Der Mann soll einem Bärenangriff zum Opfer gefallen sein. Der slowakische Umweltminister sagte, die Angriffe von Bären auf Menschen hätten zugenommen. Umweltschützer fordern, anstatt Bären zu töten, müsse die Bevölkerung besser aufgeklärt werden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Abend meist wolkenlos und trocken. Aktuell in Berlin-Marzahn 16 Grad und in Guben 18. Nachts verbreitet klar und niederschlagsfrei. Es kühlt sich ab auf 4 bis minus 1 Grad. Morgen von früh bis spät sonnig und trocken. Es wird frühlingshaft mild mit höchsten Werten von 17 bis 21 Grad. Die Zeit 18.03 Uhr.
Radio 3 am Nachmittag mit Susanne Papavassiliou.
Ja, und gleich mit Anke Sterneborg. Mit ihr gehen wir gleich ins Kino. Vorher hören wir diese Musik.
Sete colinas, sete bairros de Lisboa, sete poemas de rima, nos olhos de uma pessoa. Essa cidade mais linda que tem o mar, tens a rua da saudade que guardas no teu olhar. Tens Madragoa e Alfama, um castelo de saudade que guardas na tua cama desde a tua mocidade. Lisboa da moraria, do bairro alto velhinho, é no jardim do nosso hino, e ficas tão engraçada com a graça lá no alto. Veste-se a engomada para vir à baixa num salto, e a rua Augusta emoldurando um
ζούσα πρέπει να είσαι ρουσί.
Ενώ το γάι και ο πάσο και ο γάι σου
είστε μορκή ο τετάνιο. Σινιόρε μου λέρε το τάζο.
Tens madragô e alfama e castelo de saudade
que guardas na tua cama desde a tua mocidade.
Lisboa da Moraria, do bairro Alto Velhinho, é no jardim da alegria a praça do nosso hino. E ficas tão engraçada com a graça lá do alto.
Veste saia engomada para virar baixa no salto.
E a Rua Augusta emoldurando o navio atravessa Santa Justa para vir beijar o rocio. É no terreiro que eu passo e me revejo este amor que eu te tenho,
Senhora Mulher do Teto. E ficas tão engraçada com a graça lá no alto
que veste saia engomada para virar baixo no salto.
E ficas tão engraçada com a graça lá no alto que veste saia engomada para virar baixo no salto.
É precisamente, é isso mesmo.
Que guardas na tua cama desde a tua mocidade.
Also die haben auf jeden Fall viel Spaß. Marta Miranda ist das und das Orchestrada. Ja, portugiesischer Folkpop, mal kein Fado. Sehr schön. Prüfungen bedeuten ja Stress, Angst, Zweifel. So ist das scheinbar auch in der Zukunftsvision, über die wir jetzt sprechen. Die Assessment, die Begutachtung, das ist das Spielfilm-Regiedebüt von Fleur Fortuné. Sie hat vor allem bislang Musikvideos gemacht, aber auch ein paar Kurzfilme. Und für ein Debüt ist ja dieser Film ausgesprochen prominent besetzt. Zum Beispiel mit der Oscar-Preisträgerin Alicia Vikander. Die hat man in The Danish Girl gesehen. Elizabeth Olsen oder Hamish Patel. Über diesen Film spreche ich jetzt mit unserer Filmkritikerin Anke Sterneborg. Und ich will natürlich gleich mal wissen, um was für eine Prüfung geht es denn hier?
Ja, die Geschichte spielt in der nahen Zukunft in einer dystopischen Welt nach der Klimakatastrophe, in der wenige Privilegierte in der sogenannten neuen Welt nach strengen, ressourcensparenden Regeln leben. Dazu gehört, dass sich Paare für eine Elternschaft bewerben müssen. Ist diese Bewerbung erfolgreich, wird ihnen ein In-vitro-Baby zugeteilt. Klassische Fortpflanzung ist verboten. Maya und Arjan leben in einem hypermodernen, intelligenten Bunkerbau. Der ist so einsam in karger, unfruchtbarer Landschaft gelegen. Sie sind ein erfolgreiches, attraktives Ehepaar. Er entwickelt KI-Haustiere. Sie bewirtschaftet ein Gewächshaus, in dem also schon längst ausgestorbene Pflanzen sie wieder versucht zu züchten. Das heißt, beide sind sehr wichtig für diese Gesellschaft, für die Gestaltung der neuen Zukunft und haben entsprechend dann auch ganz gute Chancen, dass ihnen ein Kind bewilligt wird. Dennoch sind sie aufgeregt und angespannt, als frühmorgens die Gutachterin Virginia vor der Tür steht.
Aus Ihren Unterlagen ergibt sich, wie man Ihnen schon mitgeteilt hat, dass man Sie zu den Top 0,1% unserer Gesellschaft zählen kann. Daher freue ich mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Sie nach Artikel 96 Anspruch auf eine persönliche Beurteilung haben. In den nächsten 7 Tagen werden wir also eine Menge zu klären haben.
Entschuldigen Sie, ich
wollte... In den nächsten 7 Tagen werde ich Sie daher beobachten und einigen Tests unterziehen, um Ihre Eignung zur Elternschaft zu beurteilen. Für den Fall, dass Sie bestehen, wird anschließend Ihr Material zur extrauterinen Schwangerschaft weitergeleitet. Alle anderen Fortpflanzungsmethoden bleiben weiterhin verboten.
Ja, damit beginnt dann eine 7-tägige Prüfung, in der die Gutachterin Zugang zu jedem Winkel des Lebens dieses Paares verlangt, dabei zunehmend übergriffiger und fordernder wird. Und Alicia Vikander, die spielt das wirklich mit einer Aura wie so eine völlig erbarmungslose Gouvernante, so auch schon so hochgeschlossenem Blüschen und so ein bisschen so, als wäre sie von einer künstlichen Intelligenz gesteuert, mit völlig undurchdringlichem Gesicht, wie eine emotionslose Maschine tatsächlich. Und das hat sie ja auch tatsächlich mal gespielt in dem Film Ex Machina.
Ah, okay. Man fragt sich ja aus Spaß manchmal so, ne? Warum muss man eigentlich einen Führerschein machen und im Straßenverkehr sich korrekt verhalten? Warum gibt es keine Eignungstest für Eltern? Aber wie sieht das denn hier konkret aus, dieses Assessment?
Naja, man bekommt schnell den Eindruck, dass es hier nicht jetzt so um eine wohlwollende Beurteilung geht, sondern eigentlich eher darum, diesem Paar schon so fiese Fallen zu stellen, um sie als Eheleute und als Eltern in Frage zu stellen. Zum Beispiel verwandelt sich die strenge Gutachterin am Esstisch ganz urplötzlich in ein völlig unkontrollierbar aufsässiges Kind.
Wollen Sie nichts essen? Versuch's mal. Mal probieren?
Ja, ist sehr, sehr lecker.
Ein Löffelchen.
Hey!
Wieso schreist du mich an?
Hab ich nicht.
Doch, hast du. Du hast mich angeschrien.
Nein, ich bin vielleicht etwas lauter gewesen.
Doch.
Ich hab nicht geschrien. Ich hab die Stimme erhoben. Das ist nicht das Gleiche. Nein, ist es nicht.
Das war schon ein bisschen laut.
Nein, das war es nicht. Virginia!
Ja, vordergründig geht es darum, wie die beiden jetzt mit so einer Situation umgehen würden. Wobei das natürlich extrem irritierend und auch verunsichernd ist, weil Virginia ja zugleich dieses aufsässige Kind ist, das es zu besänftigen gilt und gleichzeitig aber auch die erwachsene Gutachterin, von der die Zukunft dieser Familie abhängt.
Was war der Gedanke von Fleur Fortuné, mit dieses Thema zum Film zu machen?
Ja, das Drehbuch bekam sie von in einem sehr, sehr frühen Stadium, hat es dann mitentwickelt und eigene Erfahrungen einfließen lassen. Sie selber hat zusammen mit ihrem Mann längere Zeit vergeblich versucht, schwanger zu werden und musste dann im Zusammenhang mit einer möglichen Adoption auch viele solche Fragen beantworten, ihre Eignung also unter Beweis stellen. Und irgendwann fragte sie sich dann in diesem Prozess, ob es überhaupt Sinn macht, noch Kinder in einer Welt großzuziehen, die mit Umweltverschmutzung, Klimaerwärmung, Überbevölkerung am Abgrund steht. Und aus all diesen Elementen wurde dann The Assessment.
Es ist ja ihr Debüt. Du hast schon ein bisschen beschrieben, wo wir uns befinden. Wie ist das optisch aufgebaut, das Ganze?
Ja, normalerweise sind Science-Fiction-Filme ja schon auch so ein bisschen Zerstörungsorgien, die gigantische Budgets verschlingen, meist von Männern gedreht werden. Im Kontrast dazu ist The Assessment eine weibliche Variante mit einem wirklich moderaten Budget von 8 Millionen Euro, ohne großen Budenzauber, ohne Drohnenflüge über zerstörte Städte. Ausgehend von der Realität verengt sie einfach den Blick sozusagen strategisch. Gedreht wurde nämlich an einem menschenleeren Strand und in felsigen Landschaften auf der Insel Fuerteventura. Von ihren Erfahrungen als Regisseurin von Musikvideos bringt sie jetzt auch wirklich visuelle Experimentierfreude und auch ein Gespür für Kompositionen mit. Allein dieses Bunkerhaus ist wirklich schon ein Ereignis, völlig durchtechnisiert. Ständig werden Luftqualität und Temperatur gemessen und reguliert. Alles lässt sich über Sprachsteuerung öffnen und schließen und abstellen und anstellen. Das wirkt total beklemmend steril. Aber zugleich auch ästhetisch durchdesignt, also mit so kantig geometrischen Formen, bunten Fenstern in Primärfarben, so ein bisschen à la Piet Mondrian. Tolle gelbe Sofakombination. Die Kostüme sind dann in so gedeckten Farben und geometrischen Schnitten darauf abgestimmt. Also das Ganze ist einfach immer eine ästhetische Augenweite und zugleich so eine beklemmende Horrorvision. Eigentlich in die eher virtuelle Kinder passen als echte.
Zu sehen ab morgen im Kino The Assessment. Vielen Dank, Anke Sterneborg.
Thank you.
don't know what to do. I seem to have lost my head over you. Now see it rolling on the ground beside your feet. So shake your tambourine. Maybe it will cast out this wicked dream that took root in my heart whilst I was just wandering about. Then bang, my head was gone. But hey, good looking, haven't I seen you somewhere? So lonely. A few in figures went through the roof. So lonely. Break down or break through. I saw a head in a box. The head was mine. I got quite a shock. I dropped it and then they reboxed it. I saw a crowd out in the street. My money box kept them sweet. They made it turn a pretty profit. You shook your tambourine above it. So lonely. The view in figures just went through the roof. So lonely. Break down or break through. Oh, there goes my head. Still in a box, tucked under your arm. Now I'm at a loss. But I just love to watch you dancing. One more time, I'm out of my box. I'm out of my mind. Oh, but you're the boss. Yes, you know that you are. So shake your pretty money maker. Yes, shake your pretty money maker. Yes, shake your tambourine. Maybe it will cast out this wicked dream that took root in my heart sometime while I was not really looking. Hey, good looking.
Eine total spannende Kombination von Musikern sind hier zusammengekommen. Salome heißt der Song. Jarvis Cocker haben wir gehört. Das ist der Ex-Frontmann der englischen Band Pulp. Chili Gonzalez war dabei und das Kaiserquartett. Salome heißt dieser Track. 18 Uhr und gleich 20 Minuten, 10 vor halb 7.
Radio 3. Die Gedanken sind frei. Heute?
Die britische Schriftstellerin Virginia Woolf.
Worte sind wild, frei, unverantwortlich und nicht zu lehren. Natürlich kann man sie einfangen, einsortieren und in alphabetischer Reihenfolge in Wörterbücher stecken. Aber dort leben sie nicht.
It's a rainy Sunday with a waning moon. Ernest Hemingway's got an empty plume. Maybe in the morning or afternoon, but the party ought to be coming soon. Lists are too long, dreams too slow. Armstrong's getting too sad to blow. Don't wanna forget the good things I used to know. The party ought to be coming through. Coming soon, coming soon. The party ought to be coming soon. Gonna sing and swing and swoon, get the whole wide world in a big saloon. The party ought to be coming soon. I work bone tied, the reason's hidden. Man, Richard Pryor wasn't kidding. In any little hellhole you gotta live in, and the party ought to be freely given. There'll be a long parade down every street. Fred Astaire will come down and stomp with all 4 feet. Every face is gonna grin on everyone you meet. Party ought to be so complete. And coming soon, and coming soon. Party ought to be coming soon. The town's gonna sing, swing and swoon. Gonna get the whole wide world in a big saloon. Yes, the party ought to be coming soon. Opens up and the flowers bloom. When the babies are grown, I want there to be room to share my memory of an American tune. The party ought to be coming soon. The towns are gonna sing, swing and swoon. Gonna get the whole wide world in a big saloon. Oh, the party ought to be.
Madeleine Peru. Immer, 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 wenn man sie hört, oder mir geht es jedenfalls immer so, denke ich, was für eine tolle Stimme. Und dann gucke ich, ah, Madeleine Peru, wenn ich den Titel nicht gerade schon kenne. Wir widmen ihr eine ganze Sendung The Voice an diesem Samstag. Können Sie hören um 23 Uhr oder danach dann, wann immer Sie mögen, in der ARD Audiothek oder bei uns auch online eine Weile. Jedenfalls heben wir diese Schätze immer gerne noch eine Weile auf. Oh, but they want you to know. Ich habe da am Ende bei diesem Song noch so ein bisschen Cotton Eye Joe rausgehört, oder? Das war Sam Anidon und Jacob Collier. Bakumbi heißt dieses Stück. Also auf jeden Fall sehr tanzbar, würde ich sagen.
Radio 3. Kultur kompakt.
Mit Franziska Walser. Und jetzt geht es zuerst mal um Brad Pitt. Ja, man kann sagen, eine Hollywood-Legende. Und er beteiligt sich auch sehr erfolgreich daran, die Erinnerung an Hollywood-Legenden wachzuhalten. Heute ist bekannt geworden, dass es eine Fortsetzung des Films Once Upon a Time in Hollywood geben soll.
Das heißt ja übersetzt, es war einmal in Hollywood, also so ein Märchenanfang. Das war ein Kinofilm von Quentin Tarantino aus dem Jahr 2019, genau. Es kommt damit immer so lange her vor, aber es ist gar nicht so lange her. Und vielleicht wird die Erinnerung wieder wach, wenn ich dir erzähle, dass es um ein eher dunkles Kapitel der Filmgeschichte geht. Und zwar um den Mord an der Schauspielerin Sharon Tate durch die Mitglieder der Manson Family. Und Brad Pitt spielt da in Once Upon a Time in Hollywood so einen abgehalfterten Stuntman, Cliff Booth, den Drogen sehr zugeneigt. Und wird, weil er in der Nachbarschaft sich gerade aufhält, eben zufällig in dieses blutige Verbrechen verwickelt und muss dann mal wirklich zeigen, wie viel Actionheld in dem Stuntman steckt. Da hat Brad Pitt den Oscar für als bester Nebendarsteller bekommen, 2020. Vielleicht auch als Respekt dafür, dass er wirklich sehr, sehr fit aussah.
Das war richtig ein Thema damals.
Mit Mitte 50, genau. Und er muss sich weiterhin fit halten, denn es gibt eine Fortsetzung von Once Upon a Time in Hollywood. Brad Pitt spielt wieder diesen Stuntman. Man weiß noch nicht so richtig, was drumherum passiert. Quentin Tarantino führt nicht Regie, er schreibt nur das Drehbuch und Regie führt David Fincher, der hat mit Brad Pitt zusammen schon 7 gedreht zum Beispiel oder Fight Club.
Das könnte spannend werden. Spannend ist auch, wie es jetzt weitergeht mit der ZLB. Durch die harten Sparmaßnahmen, die der Berliner Senat ja Ende letzten Jahres beschlossen hat, ist dieses Großprojekt in weite Ferne gerückt. Der Umzug eben ins ehemalige Lafayette ist erstmal ja, nicht ganz oder vielleicht doch halb vom Tisch. Noch, die ZLB will aber die Idee nicht aufgeben. Sie sammelt jetzt Unterschriften.
Unter der Überschrift Eine Chance für Berlin, ZLB in die Friedrichstraße, die ja ansonsten ziemlich tot ist. Das ist die Überschrift dieser Forderung. 20.000 Menschen haben schon unterschrieben. Man kann weiterhin unterschreiben. Unterschrieben haben unter anderem Hermann Patzinger, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, auch Ben Becker, der Schauspieler, oder der Autor Marc-Uwe Kling. Die sind alle Fans von dieser Lafayette-Lösung. Das Kaufhaus steht ja schon seit Juli 2024 leer und Kultursenator Joe Ciallo hat dann eben vor den Sparmaßnahmen die Idee gehabt, dass hier ein gemeinsamer Buchort für Berlin entstehen könnte. Und so ein gemeinsamer Standort für die ZLB, der wird ja schon seit Jahren gesucht, vielleicht sogar seit mehr als einem Jahrzehnt. Also kaum ein Ort, der noch nicht dafür im Gespräch war. Der Flughafen Tempelhof, das Messegebäude ICC hier bei uns um die Ecke, überall dort sollte die Bibliothek hin. Es gibt ja bis jetzt zwei ZLB-Standorte am Blücherplatz und in der Breitenstraße. Die sind beide sanierungsbedürftig, also es eilt. Und es gibt noch Hoffnung für die Friedrichstraße. Die Kulturverwaltung teilt mit, dass weiterhin konstruktive Gespräche mit Akteurinnen und Akteuren aus Politik und Wirtschaft laufen. Soweit so unkonkret, aber nicht vom Tisch offensichtlich.
Genau, und wer weiß, vielleicht helfen ja die Unterschriften am Ende auch. Dein Tipp führt uns zu einer Buchpremiere hier bei uns in den schönen Sendesaal des schönen Haus des Rundfunks. Am Donnerstag gibt es dort nämlich die schöne Lesung.
Ja, viel Schönheit, aber hartes Thema. Steffen Kopetzkys neuer Roman Atom spielt zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, wirkt aber sehr, sehr aktuell, trotz dem historischen Stoff. Es geht um die geheime Entwicklung einer neuen Wunderwaffe in Deutschland. Steffen Kopetzky war schon zu Gast bei uns im Studio bei Radio 3 und hat über sein Buch erzählt.
Er ist der Raketenspezialist sozusagen, der Prädestinierte. Und sie haben erfahren, dass die Deutschen an neuen Waffen arbeiten und gründen jetzt eben eine Wissenschaftsspionageabteilung. Die Wachhunde von London, so nennen sie sich. Und die beobachten nun, was die Deutschen auf allen möglichen technischen Gebieten erforschen. Und so kommt er eben in Fühlung mit den Raketen, aber eben auch mit der Nuklear- und der Atomwaffenforschung und beginnt dann eben auch intensiv Fühlung aufzunehmen und selbst dann am Ende des Krieges nach Deutschland zu gehen, um dort die wichtigen Männer zu stellen.
Ja, also so stellt Steffen Kopetzky den Hauptprotagonisten vor von seinem neuen Buch Atom. Mehr davon gibt es morgen bei der Buchpremiere im Rahmen unserer schönen Lesung. Gesa Ufer spricht mit dem Autor und dazu liest der Schauspieler Christian Berkel Ausschnitte aus dem Buch.
Also das nochmal zum Mitschreiben. Morgen 20 Uhr, großer Sendesaal hier im RBB, im Haus des Rundfunks, die schöne Lesung mit Steffen Kopetzky. Sein neues Buch Atom, die Karten dafür 12, ermäßigt 9 Euro. Und das erwähne ich jetzt alles, weil ich auch noch ein kleines, ja, wie sagt man, einen kleinen Bonus
Schmankerl
habe. Ein Schmankerl, genau, ein Betttupfer würde ich jetzt nicht sagen. Ein Schmankerl. Also, wir haben auch Radio 3 Karten für Sie und die kosten Sie nichts außer etwas Glück und einen Anruf jetzt bei uns 030 30 20 00 40. 030 30 20 00 40. Die schöne Lesung am Donnerstag morgen um 20 Uhr hier im Haus des Rundfunks.
Kultur kompakt. Auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. Die ARD wird 75.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen.
Berliner aus dem Ost- und Westteil der Stadt erklettern die Mauer.
Neuartiges Coronavirus.
Unser öffentlich-rechtliches Programm berichtet unabhängig, informiert und erzählt. Aus der Gesellschaft, für die Gesellschaft, für alle.
Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder.
Tja, hier spricht keiner mit der Frosch und ich gebe jetzt zurück zur ganz normalen Schuh. Schau!
Den 75. feiern wir nun gemeinsam mit einer Jubiläumsaktionswoche. Wir von Radio 3 steuern unser Kultur-Know-how bei. Und wir senden Hörenswertes aus allen Sendeanstalten bundesweit.
Sensationell!
75 Jahre ARD. Die Jubiläumsaktionswoche vom 31. März bis zum 5. April. Radio 3, wie es euch gefällt.
She knows that you shouldn't think this way. The notions and the gods are here to stay. She knows that you shouldn't think this way. But notions and the ghosts are here to stay. She thinks that peace comes and goes, for she couldn't slow how on is his image with love. What's a girl to do when got this way? Glattered by the thoughts of every day. What's a girl to do when got this way? Glattered by the thoughts. that words come and go, for she wants to know which seeds are harder to sow. She cried as fears went over. But now she sees the dawn's light and new songs from within are pouring out loud as her new day comes. They hide and they show, now she knows it's better to grow. It's better to grow. It's better to grow.
Chiara Pancaldi, Better to Grow ist das. Und das?
Dalli, Dalli.
Also viele von Ihnen werden es vielleicht noch kennen oder jetzt wieder kennengelernt haben. Eindeutig Hans Rosenthal, die Dalli-Dalli-Ikone. Heute wäre Hans Rosenthal 100 Jahre alt geworden. Gerade findet zur Stunde im Jüdischen Museum eine Gedenkveranstaltung statt, beziehungsweise eine Veranstaltung ihm zu ehren. Ja, der gebürtige Berliner war ja in den 70er und 80er Jahren eben als Quizmaster berühmt. Ich habe jeden Sonntag mit meiner Familie früher das klingende Sonntagsrätsel gelöst. Und. Hans Rosenthal ist so ein besonderer Mensch. Und ja, heute wäre er 100 Jahre alt geworden. Es gibt gute Gründe. Wir beschäftigen uns die ganze Woche schon gerne mit Hans Rosenthal in Gesprächen. Und jetzt erinnert Sigrid Hoff nochmal ausführlich an ihn.
Dalli Dalli. In mehr als 125 Sendungen stand Hans Rosenthal als Moderator in seinem Fragespiel für Schnelldenker vor der Kamera und avancierte zum beliebtesten Showmaster der Bundesrepublik. Dabei vergaß er jedoch nie seine jüdische Herkunft, auch wenn er selten darüber sprach.
Hans Rosenthal wurde am 2. April 1925 in Berlin-Prenzlauer Berg in eine jüdische Familie hineingeboren. Mit seinem jüngeren Bruder Gerd wuchs er in einer behüteten, liebevollen Atmosphäre auf. Als die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kamen, änderte sich das schlagartig. 1935 wechselte er auf die jüdische Mittelschule. Schon als Kind empfand er die Demütigung.
Dass ich mit den anderen Kindern nicht mehr gleichberechtigt war. Dass ich ein Mensch zweiter Klasse war. Dann musste ich ja von der normalen Volksschule, wo ich mit anderen Jungen zusammen war, wir haben auf der Straße zusammen gespielt, das endete ziemlich abrupt.
Hans Rosenthal verlor früh seine Eltern. Nach dem Tod der Mutter kam er mit seinem Bruder Gerd in ein jüdisches Waisenhaus. Von dort wurde der Bruder 1942 nach Riga deportiert und ermordet. Der ältere Hans musste ab 1940 Zwangsarbeit leisten, unter anderem als Totengräber und dann in einer Blechdosenfabrik. 1943 gelang es ihm zu fliehen. Er überlebte den Krieg im Versteck in einer Kleingartenanlage.
Hier habe ich also sehr viel Negatives erfahren, aber, und das muss ich hier anfügen, sehr viel Positives. Ich habe in der schlimmsten Zeit der Verfolgung das andere Deutschland kennengelernt, in dem insgesamt drei Frauen praktisch ihr Leben für mich eingesetzt haben, um mich durchzubringen.
Nach Kriegsende wollte der 20-Jährige zunächst politischer Kommentator werden und begann im Haus des Rundfunks an der Masurenallee beim Berliner Rundfunk. Bald wechselte er zum RIAS und landete schließlich in der Abteilung Unterhaltung.
Ich hatte den Traum, als ich im Untergrund lebte, du musst das deutsche Volk erreichen, um zu zeigen, dass die jüdischen Menschen nicht so sind, wie sie von der Hitler-Propaganda und von Goebbels dargestellt werden.
Mit seiner ungezwungenen und mitreißenden Art machte Hans Rosenthal auch im noch jungen Fernsehen rasch Karriere. Er engagierte sich in der jüdischen Gemeinde in Berlin und auch im Zentralrat der Juden. Über seine Erfahrungen in der NS-Zeit sprach er selten. Ab und zu erhielt er jedoch anonyme Briefe und Bekannte.
Irgendwo müssen diese Leute ja noch sein. Alle sind nicht ausgestorben. Und dass ich in meiner Tätigkeit für jüdische Gremien ein sehr wachsames Auge auf den leider etwas im kommenden Faschismus habe.
Dem Entertainer wurde klar, dass er seine Geschichte öffentlich machen musste. 1980 erschien Hans Rosenthals Autobiografie »Zwei Leben in Deutschland«.
Ich bin nicht immer so heiter. Man geht ja nicht als Bajazzo durch die Welt. Es ist auch zum Teil der Grund, warum ich mein Buch geschrieben habe, um von dem Image des Dauernden in die Luft springens und Dalli-Dalli sagen, mal ein bisschen wegkommen wollte.
Hans Rosenthal, heute wäre er 100 Jahre alt geworden. Sigrid Hoff hat nochmal ausführlich an ihn erinnert. Und im Jüdischen Museum läuft zur Stunde eben ein Abend, ihn zu ehren, mit seinen Kindern unter anderem, Birgit Hoffmann und Gerd Rosenthal. Und die beiden waren auch zu Gast hier bei Radio 3. Die Gespräche, das Interview können Sie sich auf unserer Seite Radio 3 nochmal schön anhören. Da gibt es einige interessante Anekdoten.
Thank you.
Mirna Bogdanovic ist das, eine slowenisch-bosnische Jazzmusikerin, die an der UdK in Berlin studiert und wie man hört, macht sie sehr melodische Songs, so ein bisschen zum Wegträumen. Und jetzt wachen wir wieder ein bisschen auf. Wolfpack. Animal Spirits heißt dieser Song mit Theo Katzmann.
Can hear it all, song if it were known. This is the checked out their astral chart. This one is a work of art. Now I know she reads astrology, and he can't stand astrology, but he's quick with an apology when he wisecracks the zodiac.
And he's the animal spirit, and he's the heartfelt lyrics.
Put them together and you can hear it.
Animal Spirits heißt dieser Song mit Theo Katzmann, den wir hier singen haben hören, und Wolfpack, eine Band aus den USA. Und die Sängerin, die wir jetzt am Start für Sie haben, die stammt aus Island, ist immer gut zu erkennen. Die Musik vorher sage ich Tschüss, gemeinsam mit Silke Merten. Ich bin Susanne Papavasiliou, wir waren das Nachmittagsteam. Kulturkompakt hat Ihnen Franziska Walser geliefert. In der nächsten Stunde geht es ja weiter mit einer Deep-Doku-Folge. Raus aus Deutschland heißt sie, kurz nach den Nachrichten. Und hier ist sie, Björk, Crying.
Sie ist der absolute Publikumsliebling. Hat den Tschaikowski-Preis und den Bernstein Award. Ihr Spiel von fast überwältigender Aufrichtigkeit, so die Musikkritik. Sie können sie jetzt erleben. Die junge Cellistin Anastasia Kobiekina mit einem der schönsten Themen für Cello überhaupt. Im Cellokonzert von Robert Schumann. Auch auf dem Programm Franz Schuberts C-Dur-Sinfonie, die Große. Ein Werk, das Schumann liebte. Anna Skrileva dirigiert das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt. Anastasia Kobiekina spielt auf ihrem Stradivari-Cello. Am Freitag in Frankfurt-Oder in der Konzerthalle Karl Philipp Emanuel Bach. Radio 3, wie es euch gefällt.
Radio 3, die Nachrichten.
Um 19 Uhr mit Werner Schoninger. Guten Abend. Der US-Multimilliardär Elon Musk zieht sich nach einem Medienbericht als Berater von Präsident Trump zurück. Trump habe seinem innersten Beraterkreis bereits mitgeteilt, dass Musk in den kommenden Wochen ausscheiden werde. Das meldet das Magazin Politico. Es beruft sich auf Personen, die mit dem Fall vertraut sein sollen. Zentrale Aufgabe von Musk als Trump-Berater war es, harte Sparmaßnahmen bei US-Behörden umzusetzen. Tausende Mitarbeiter wurden bereits entlassen. In Potsdam soll es am 25. Mai einen Bürgerentscheid über die Abwahl von Oberbürgermeister Schubert geben. Die Stadtverordneten haben den Weg dafür am Abend mit der nötigen Zweidrittelmehrheit freigemacht. Sie kritisieren seit langem die Amtsführung des SPD-Politikers. Gegen Schubert hatte es außerdem ein Ermittlungsverfahren wegen kostenloser VIP-Tickets gegeben. Es wurde gegen Geldauflagen eingestellt. Die Ringbahnstrecke im Berliner Westen bleibt mindestens noch gut 3 Wochen gesperrt. Das hat die Autobahn GmbH mitgeteilt. Die marode Autobahnbrücke über den S-Bahn-Schienen soll demnach abgerissen und nicht, wie zunächst geplant, gestützt werden. Malte Döbert, RBB 24.
Abgerissen wird auch die im Streckenzug zwischen den Anschlussstellen Kaiserdamm und Spandauer Damm liegende Westendbrücke. Auch diese Arbeiten sollen bis zum 25. April weitgehend abgeschlossen sein. Danach sollen die Gleise für die Ringbahn zwischen Hallensee und Westend wieder in Betrieb genommen werden.
Nach dem schweren Erdbeben in Myanmar mit tausenden Toten und Verletzten hat die Militärregierung eine 3-wöchige Waffenruhe ausgerufen. Dadurch solle die Hilfe für die Opfer erleichtert werden, hieß es. Unser Korrespondent für Myanmar, Maximilian Seib.
Es ist ein durchaus überraschender Schritt, den das Oberkommando des Militärs am Abend im Staatsfernsehen verkündet. In den vergangenen Tagen hatten bereits unterschiedliche Rebellengruppen erklärt, die Kämpfe ihrerseits vorerst einzustellen. Seitens der Militärjunta hieß es, die Rebellengruppen dürften keine Angriffe fahren, sich nicht organisieren oder ihr Territorium ausdehnen.
Berlin will 4 Menschen ausweisen, die im Herbst vergangenen Jahres das Präsidium der Freien Universität mit besetzt haben. Bei dem gewaltsamen Protest gegen das israelische Vorgehen im Gazastreifen waren im Oktober FU-Mitarbeiter bedroht und Bürotechnik zerstört worden. Die Betroffenen kamen